All Lost in the Supermarket. Gespräche mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Alborn. Ich bin Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wir sind der Podcast der Studierenden und Alumni der TU Braunschweig, die Arbeitswelt von heute und morgen erklärt und euch eure Möglichkeiten aufzeigt. Hallo aus dem Podcaststudio der TU Braunschweig. Gestern Abend ging es in den Nachrichten um eine neue politische Kontroverse. Sollen deutsche Nachrichtendienste, weil es die sicherheitspolitische Lage erfordert, in Zukunft nicht nur beobachten und analysieren, sondern auch eingreifen dürfen? Sagen wir zum Beispiel, um Cyberangriffe ins Nichts umzuleiten, ohne dass Angreifer es bemerken? Keine Angst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, es folgt jetzt kein Polit-Talk, aber die Meldungen docken doch direkt an unser heutiges Thema an, und das ist Cybersecurity. Schutz also vor böswilligen Angriffen auf Computer, Server, mobile bzw. smarte Geräte und Netzwerke, Schutz von persönlichen Informationen, Daten und Diensten, auf die Menschen nun mal angewiesen sind. Jeden Tag versuchen nämlich böse Menschen, sensible Akten offenzulegen, wichtige Dienste zu unterbrechen, Identitäten zu klauen, zu betrügen und zu verleumden. Und das wird möglich durch sogenannte Phishing-E-Mails, Ransomware-Angriffe, Datenpannen und gestohlene Passwörter. Wobei es wirklich jeden von uns treffen kann. Tja, für Unternehmen können regulatorische Strafen, Kundenverlust und monatelange Ermittlungen die Folge sein. Und der angerichtete Schaden, der geht in die Millionen. Wo sind da die Ritter in glänzender Rüstung, die unsere Privatsphären, unsere Daten, Konten und vielleicht sogar Wahlergebnisse schützen? Sie sind hier. Herzlich willkommen, Nele Oberländer und Dominik Schürmann. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für eine kleine Plauderei mit mir. Hallo.
Hallo.
Moin.
Liebe Nele, vielleicht legen wir einfach mal mit dir los. Wer bist du? Was hast du studiert an der TU und was sind deine heute beruflichen Aufgaben?
Hi, ich bin Nele. Ich habe Informatik studiert im Bachelor und im Master hier an der TU Braunschweig und arbeite jetzt im Bereich Cybersecurity in der Bahnindustrie und bin dafür zuständig, dass in ein ganz bestimmtes Bauteil ein bisschen mehr Security reinkommt, beziehungsweise sehr viel mehr Security.
In ein Bauteil soll mehr Security rein?
Genau, und zwar ist das das Bauteil zwischen dem Stellwerk und dem Zug, also quasi der Man in the Middle. Und das ist natürlich besonders relevant, da sonst vielleicht ein Zugunglück oder so passieren könnte.
Okay. Und Dominik, wie sieht es bei dir aus?
Ja, kurz zu mir. Dominik, CEO und Co-Founder von Heylogin. Heylogin ist ein Passwortmanager, ein ganz besonders einfach zu benutzender Passwortmanager. Auch gleichzeitig so besonders sicher. Zu meinem Background kurz, ich habe auch Informatik studiert, pure Informatik an der TU Braunschweig, Bachelor, Master und dann am Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund promoviert bei Professor Lars Wolf.
Ah ja, schöne Grüße, gibt's immer noch. okay, dann wollen wir uns mal rantasten an unser Thema. Mit welchen Risiken bzw. Angriffsszenarien habt ihr denn in euren Jobs so zu tun?
Möchtest du, soll ich?
Ich kann gerne anfangen. Die Risiken sind von einem Zugausfall, was ja ein sicherer Zustand ist, weil nichts weiter passiert, das ist nur ärgerlich, zu Verlust von Menschenleben, ist alles dabei. Das versucht man natürlich zu verhindern, das muss verhindert werden. Und auch die Angriffsszenarien gehen von bis, also es kann jemand sein, eine Person ist langweilig und möchte ein bisschen ausprobieren und ein bisschen rumhacken. Das kann man sehr gut eingrenzen, solche Script-Kiddie-Angriffe, sage ich jetzt mal.
Okay.
Aber auch aufgrund der geopolitischen Lage aktuell kann es natürlich sein, dass gewisse Staaten ein Interesse daran haben, in anderen Ländern die Bahninfrastruktur zu beeinflussen. Und das ist ein großes Problem, weil natürlich so ein Staat ein bisschen mehr Ressourcen hat. Also sehr viele Menschen, sehr viel Geld, sehr viel Wissen und auch sehr viel Zeit.
Okay, ja, das hört sich schon einigermaßen düster an. Dominik, willst du noch einen draufsetzen oder ergänzen?
Ja, also wir sind ja beide eigentlich so ein bisschen in der Produktentwicklung. Ich meine, Security ist ein sehr breites Feld. Es gibt die verschiedensten Jobs da auch, die auch durchaus extrem unterschiedlich sein können. Und ich würde sagen, wir sind beide mehr so in der proaktiven Sicherheit. Das heißt, auch bei uns beim Password Manager geht es eigentlich darum, das Produkt und die Infrastruktur, die den Password Manager hostet, also bereitstellt, so sicher wie möglich zu machen im Vorhinein. Na, das heißt, man kann das bei uns nachlesen. Wir haben so ein 60-seitiges Security White Paper, wo tatsächlich das ganze Angreifermodell drin beschrieben wird. Was für Angriffe verhindern wir? Wie verhindern wir die im Vorhinein? Und lustigerweise auch, welche Angriffe verhindern wir nicht? Das ist auch immer sehr interessant. Es gibt Sachen, wo wir einfach sagen, ja, die sind nicht in dem Angriffsmodell drin. Die empfinden wir als unrealistisch oder schwierig verhinderbar. Sicherheit ist nie absolut. Ne? Es gibt immer irgendwelche Sachen, die man nicht komplett verhindern kann. Aber vielleicht, um das auf so einen Punkt zu bringen und nicht so Meta zu bleiben, das Wichtigste beim Passwortmanager ist natürlich, dass die Daten, die man in dem Passwortmanager speichert, klassischerweise Nutzername und Passwörter, dass die sicher bleiben, dass die nur von den berechtigten Personen benutzt werden können. Genau, und da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die wir machen. Klassischerweise das erste bei uns ist die Zwei-Faktor-Sicherheit. Um darauf zuzugreifen, braucht man bei uns ein Smartphone. Wir benutzen den Sicherheitschip im Smartphone für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Passwörter. Und dieser Sicherheitschip wiederum ist mit Biometrie oder PIN geschützt. Also alles ist bei uns zwei-faktor-sicher. Das ist sozusagen das Kernelement, worauf dann ganz viele andere Sicherheitsmaßnahmen aufbauen.
Interessant. Nele, vielleicht noch ein Stückchen weiter. Welche Herausforderungen stehen sich denn euch? Also mir stehen die Risiken so ein bisschen vor Augen. Sicherlich als Laie übersehe ich da auch viel. Welche Herausforderungen hast du so zu meistern oder was gilt es mitzudenken bei deiner Arbeit?
Da fallen mir direkt zwei Sachen ein. Einmal ist es immer die Abwägung zwischen Usability und Security. Natürlich ist man jetzt ganz klassisch gesehen als Security-Mensch immer so ein bisschen der Boomer. Man macht immer alles unnötig kompliziert, um die anderen Menschen zu zitieren. Natürlich sind diese ganzen Maßnahmen notwendig und sinnvoll, wenn man den Menschen das dann erklärt, warum man das macht und welche Option man hat und dann gemeinsam die Option wählt, die am besten zu dem jeweiligen Produkt passt. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann die Akzeptanz deutlich höher ist und man am Ende auf ein Niveau kommt, was aus Security-Sicht vollkommen in Ordnung ist. Die große zweite Herausforderung ist aktuell der CRA, das ist der Cyber Resilience Act, der ist theoretisch schon seit Dezember 2024 in Kraft und das ist eine EU-Verordnung, die quasi dafür sorgen soll, dass alle Produkte mit digitalen Elementen, also irgendwie alles, was ein bisschen Elektronik kann, mehr secure werden sollen, was an sich super ist. Das sind ganz klassisch ein Handy mit dabei, aber auch irgendwie dein smarter Kühlschrank, bis hin aber auch die Bahnindustrie, die ist davon auch betroffen. Es gibt Industrien, die nicht da betroffen sind, zum Beispiel die Automobilindustrie, weil die bereits Gesetze haben, die äquivalent sind. Zum Beispiel die Automobilindustrie hat die UNECR 155, 156 und da werden ähnliche oder gleiche Anforderungen angestellt. Und diesen CRA umzusetzen ist sehr aufwendig, weil es geht nicht nur um klassische Schutzziele, also sowas wie Daten sind sicher, Daten können nicht verändert werden und nur die Person, die die Daten lesen darf, liest sie auch, sondern es geht auch darum, dass man schwachstellenfrei die Produkte auf den Markt bringen soll, dass Schwachstellen in einer gewissen Zeit gemeldet werden sollen und auch, dass die verschiedenen Kunden Sicherheitsupdates für branchenüblichen Zeitraum bekommen und das ist aus Security-Sicht sehr viel Aufwand, der natürlich sehr sinnvoll ist, aber halt auch für uns sehr aufwendig.
Also die Anschluss, Entschuldigung, du wolltest direkt was dazu sagen, Dominik, dann.
Alles gut, da kann ich gleich einhaken.
Ja, bitte.
Also beide Punkte sind für uns fast ähnlich relevant. Also das erste, Usable Security, habe ich auch früher drin geforscht tatsächlich. Auf uns angewandt heißt das, ich meine, wenn ein Passwortmanager zu kompliziert zu benutzen ist, also dass es im Endeffekt einfacher ist, ihn nicht zu benutzen, sich mit dem Passwort, was man vorher schon hatte, einzuloggen, dann ist es tatsächlich ein Net Negative. Das heißt, ein Passwortmanager muss von so vielen Leuten wie möglich benutzt werden können, nur dann bringt er Sicherheit. Ne? Und deswegen bauen wir einen Passwortmanager für Nicht-ITler. Ja, das heißt, irgendwie die Buchhaltung, HR und so weiter, dass die den auch benutzen können und wollen. Das ist sozusagen zum einen Punkt. Zum zweiten, auch der Cyber Resilience Act betrifft uns auch sehr besonders nochmal. Also wir sind ein sogenanntes Class One Product, nochmal extra aufgeführt, Passwortmanager, müssen nochmal mehr Anforderungen erfüllen, die genauer spezifiziert sind. Und eine andere Standardisierungsorganisation, die ETSI, arbeitet gerade an einem Entwurf eines weiteren Standards, der dann sozusagen abhängig vom Cyber Resilience Act definiert, was wir machen müssen. Finde ich super interessant. Wir werden das relativ problemlos umsetzen können. Es dauert aber und kostet Energie und Geld. Was ich viel interessanter finde, nach meinem aktuellen Verständnis müssten dann sehr viele Passwortmanager, die gewisse Anforderungen nicht erfüllen, ab 2027 gar nicht mehr verkauft werden dürfen. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil es ist ein europäischer Act. Wie das CE-Kennzeichen dürfen diese Produkte dann eigentlich nicht mehr in den Umlauf gebracht werden. Mal gucken, ob das wirklich passiert. Ich habe in der Vergangenheit, gerade bei der DSGVO, gibt es immer so ein Gap zwischen Gesetzeslage und was wirklich in der Realität dann an Klagen passiert.
Ja,
so,
ne? Ja, wäre auch mein Bauchgefühl an der Stelle, ja.
Und ja, mal gucken, wie ernst dann die Exekutive das alles nimmt, sage ich mal.
Mhm. Habt ihr, das ist wirklich eine Frage an euch beide, habt ihr in eurem Studium in irgendeiner Weise schon kommen sehen, dass ihr auch so viel mit Gesetzesvorschriften und Regularien mal zu tun bekommen würdet?
Jein.
Eine sehr diplomatische Antwort.
Ich habe damals noch im Bachelor die eine Vorlesung zum ISO 27001 Standard gehört. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, das war damals ein externer Dozent, der das gemacht hat, die war zum Teil auch sehr theoretisch, weil es nur um ISO-Standard geht. Und da wurde es auf jeden Fall sehr gut angedeutet, dass auch alles auf einen zukommen kann. Die Vorlesung, ich fand die damals sehr gut.
Okay.
Deshalb, ja, aber wenn man die nicht hört und nur den ganzen spaßigen Teil macht, was das Cybersecurity an der Uni angeht, dann sieht man es vielleicht nicht.
Also ich habe richtig verstanden, das war ein nicht spaßiger Teil, den du sehr gut fandst.
Ja. Er war sehr sinnvoll für mein jetziges Leben tatsächlich.
Okay. Und Dominik?
Also, ich hatte immer viel mit technischen Standards zu tun. Es gibt halt auch sogenannte Internetstandards von der IETF. Damit hatte ich viel zu tun, auch mit ETSI-Standards.
Das ist IETF,
Internet Engineering Task Force.
Vielen Dank.
Das ist eine sehr, sehr alte Organisation, die quasi die technischen Standards des Internets definiert.
Mhm.
Wie grundsätzlich Datenkommunikation funktioniert, IP-Kommunikation, die ganzen grundlegenden Protokolle, sehr alt, sehr technisch. Damit hatte ich immer zu tun, aber jetzt tatsächlich als Founder von einem Unternehmen habe ich eher mit den Standards zu tun, die ja auf dieser rechtlichen Ebene relevant sind oder auf der Compliance-Ebene. Und Compliance ist nicht unbedingt immer Security. Also auch wir sind ISO 27001 zertifiziert und ich würde sagen, in unserem Informationssicherheitsmanagementsystem ist irgendwie 70% organisatorische Maßnahme und nur 30% technische Maßnahme.
Okay.
Man muss einfach auch sehr viel organisatorisch definieren, festlegen und erwarten, dass sich Mitarbeiter dran halten und das regelmäßig überprüfen, sagen wir es mal so.
Nele nickt fleißig.
Ich stimme zu 100% zu.
Okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abrupter Cut, aber also könntet ihr vielleicht auch nochmal was dazu sagen, welche Rolle künstliche Intelligenz und vielleicht auch Machine Learning in eurem Arbeitsalltag spielen?
Ja, also ich finde, da gibt es quasi in der Security zwei Seiten. Das eine ist die Seite, wie kann man AI oder LLMs benutzen, um die Sicherheit zu verbessern?
Large Language Models, ne?
Genau.
Ich muss immer wieder übersetzen.
Und dann ist natürlich die andere Seite, wie können Angreifer diese Large Language Models nutzen, um Angriffe leichter zu machen? Und ja, das ist natürlich irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel, was jetzt natürlich wieder ausbricht. So ein bisschen fühlt sich manchmal an wie damals in der Zeit, wo Virenscanner noch relevanter waren, ne? Zwischen den Programmierern von Viren versus die Hersteller von Virenscannern.
Ist das nicht mehr so ein Thema?
Nee, heutzutage nicht. Also durch die... Also es ist nicht weg, es gibt Viren, klar, Malware ist immer noch relevant, Infostealer vor allen Dingen, die irgendwelche Daten abgreifen, aber durch die modernen Betriebssysteme wie Android und iOS ist es immer schwieriger, ein Virus zu schreiben, der weite Zugriffsrechte hat. Ne? Mhm. Also das heißt, einen Virenscanner auf Android und iOS, es gibt zwar welche, aber die sind ehrlich gesagt irrelevant, das ist Scamware nach meiner Meinung.
Das klingt sehr gut, die Guten haben gewonnen.
Ja, tatsächlich. Ich meine, im Endeffekt basiert das alles auf Forschung und Entwicklung der letzten 10 bis 15 Jahre, würde ich sagen, dass wir da angekommen sind, dass das kein Problem mehr ist tatsächlich. Jedenfalls auf modernen Betriebssystemen wie den Mobilgeräten.
Aber bei KI.
Genau, bei KI, um da den Schwung zurückzukriegen. Also ich kann mal so ein bisschen aus der Praxis bei uns erzählen. Wir würden jetzt KI zum Beispiel nie als Feature in einen Passwortmanager einbauen. Wir wissen von unseren Kunden, dass sie das nicht wollen. Das wäre für die ein No-Go. Wir wollen, dass unser Passwortmanager erwartbar, ich wollte schon fast sagen deterministisch, aber das wäre wieder sehr nerdig. Also wir wollen, dass der erwartbar sich verhält. Da soll nichts Undefiniertes passieren. Und deswegen, wir brauchen keine AI in einem Passwortmanager. Andersrum benutzen wir natürlich extrem viel AI, also gar keine Frage. Ne? Wir benutzen es in der Programmierung. Gleichzeitig haben wir natürlich ein Vier-Augen-Prinzip. Jeder Code, der geschrieben wird, auch wenn er von AI mitgeschrieben wird, wird von einem weiteren Menschen überprüft. Ne? Code Reviews haben wir per Policy, per Richtlinie in unserem Informationssicherheitsmanagementsystem. Und gleichzeitig im Marketing, Vertrieb und ganz viel in letzter Zeit im rechtlichen Bereich und Compliance-Bereich benutzen wir.
Wie sieht es bei dir aus, Nele?
Ähnlich. Also in der Bahnindustrie, der Zug muss halt genau das tun, was er tun soll. Und er darf nichts tun, was man nicht erwartet. Das gibt es ganz, ganz strenge Auflagen. Das ist dann aber Safety und nicht Security. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeiten, dass das nicht so ist, sind unendlich klein. Also da reden wir über Dinge, die man eigentlich gar nicht mehr ausrechnen kann. Aber wir tun es trotzdem. Wir benutzen KI im dem, was wir tun, aber es würde nicht in das Produkt eingebaut werden, weil sonst kann der Zug ja vielleicht irgendwas machen, was wir nicht wollen oder was wir nicht mehr abschätzen können und dann sind unsere ganzen Risikoannahmen alle dahin.
Simuliert ihr Angriffe auf das, was da so entwickelt wird? Das hört man ja auch immer wieder.
Ja, dafür nutzen wir aktuell keine KI, aber das ist etwas, wo man KI durchaus bald benutzen könnte. Hm. Ich würde KI und Cybersecurity also eher so betiteln, dass KI so ein bisschen Katalysator ist und alles so ein bisschen verschnellern kann, wenn man es sinnvoll benutzt. Aber wie bei allem, man muss es halt sinnvoll nutzen. Also nicht jedes Modell kann jeden Anwendungsfall auch abbilden. Modelle können besser rechnen, manche können besser schöne Texte schreiben und manche können das nächste besser. Also man muss immer sehr genau auf achten, wofür man jetzt KI nutzt und was man damit genau tut. Und dann kann es aber auch sehr sinnvoll sein. Mhm.
Okay. Ich möchte noch einen sehr coolen Fall von uns noch hinzufügen, ja. den ich super interessant finde, habe ich auch vor kurzem auf LinkedIn drüber geschrieben. Und zwar, wir haben relativ komplexe Verschlüsselungstechnologien, also man würde sagen Kryptografie im Einsatz. Und wie gesagt, das ist auch in unserem White Paper beschrieben. Und da kann man schnell Fehler machen, selbst wenn man darin promoviert hat. Und wir haben zwei Doktoren im Team und mehrere mit Masterabschluss in Informatik, die auch alle Kryptografie gehört haben, hoch und runter. Ein sehr gutes Team. Und jetzt das zu überprüfen, ob wir uns da an alles halten, woran man sich halten muss, wäre sehr teuer. Also eine externe Firma zu beauftragen, da gibt es nur eine Handvoll, die kryptografische Algorithmen überprüfen können oder Protokolle überprüfen können, ist extrem teuer. Also das geht so los bei 40.000 bis so 200.000 pro Auftrag, pro Projekt. Das ist günstig geworden durch AI. Weil die AI hat ja im Endeffekt alle akademischen Paper gefressen und kann das jetzt verarbeiten. Und dann haben wir mehrere Tests gemacht. Wir haben unser Security White Paper reingefüttert, unsere Codebase reingefüttert und gesagt, überprüf mal erstens, ob die Annahmen aus dem White Paper mit dem Code übereinstimmen und überprüf bitte mal, ob generell die Annahmen passen zu modernen Entwicklungen in der Verschlüsselungstechnologie. Und da gab es durchaus drei Sachen, die die AI gefunden hat, die wir dann auch gefixt haben. Man weiß nie, ob es nicht noch was gibt. Klar, wir arbeiten auch mit externen Firmen zusammen, die sehr viel Geld kosten, noch zusätzlich. Mhm. Aber dieses Projekt hätte uns sehr viel Geld gekostet, sowas einfach nur eine Cloud-Subscription.
Hm. Interessant. Da ich hatte Nele nach also so Testfällen gefragt, wo man selber so Angriffe simuliert, weil es ja diese berühmten Fälle jetzt gab, wo die Firmen, die definitiv so, wie soll man sagen, Risikofälle simulieren, feststellen mussten, da hat sich was verselbstständigt, ne? Und das ist ja so der ultimative Albtraum für den Otto-Normalverbraucher, den Menschen auf der Straße wie mich, so dass das Ganze nicht mehr handelbar ist und sich verselbstständigt und plötzlich Risiken nicht mehr einzudämmen sind. Ihr habt also viel mit kniffligen Dingen zu tun, ihr habt mit Risiken umzugehen und zumindest Dominik, du hast auch schon angefangen davon zu erzählen, dass ihr auch mit Externen zusammenarbeitet. Mögt ihr mal so rumkramen im Gedächtnis nach Beispielen, wo ihr vielleicht noch so ein bisschen, oder Wahrung ne, der Verschwiegenheitspflichten, denen ihr weiter unterlegen seid, zu beschreiben, was ihr da so für Learnings hattet, so Lessons learned. Gibt es da schöne Beispiele, eins vielleicht von jedem?
Also jetzt nicht marketingmäßig klingen, aber wir haben natürlich Halogin entwickelt, weil andere Passwortmanager nicht so sicher sind, wie wir es gern hätten. Und die meisten klassischen Passwortmanager haben ein Masterpasswort, ein besonders langes, kompliziertes Passwort, was man sich merken muss und eintippen muss. Und das ist halt Single Point of Failure. Also wenn man Leuten sagt, hier benutze bitte einen Passwortmanager, dann wählen die ein Master-Passwort, was nicht sicher ist. Und das ist ein grundsätzliches Problem in der Architektur. Das ist so ein bisschen wie das grundsätzliche Problem, dass Betriebssysteme nicht gegen Viren geschützt waren.
Mhm.
Und da gibt es sehr viele Beispiele, wo Passwortmanager angegriffen wurden, wo extrem viele Master-Passwörter geknackt wurden. Und deswegen haben wir unseren komplett anders gebaut, unseren Passwortmanager. Und sozusagen aus diesen ganzen Fehlern der Vergangenheit über die letzten 25 Jahre Passwortmanager-Entwicklung, um daraus zu lernen quasi.
Aber also das ist so lange, wie es Passwortmanager gibt. Ja. Euch gibt es noch nicht 25 Jahre.
Nein. Das ist, ich meine nur, Passwortmanager ist ein altes Produkt in dem Sinne. Wir denken das nur neu, machen es besser. Uns gibt es seit 2018, haben wir die Firma gegründet. 2020 haben wir angefangen, Halogen zu entwickeln.
Also, oh, immerhin. Nicht mal ganz frisch am Start. Nee, das Kopf hat hoffentlich geraucht. Hast du auch irgendwie ein Beispiel für uns?
Ein konkretes Beispiel kann ich nicht nennen. Man kann aber natürlich jede große oder auch kleine Firma suchen im Internet und da mal das Wort Security oder Vorfall oder was auch immer dahinter schreiben und dann findet man bestimmt ganz viele lustige Einträge oder auch nicht so lustige Einträge.
Mhm.
Die Lessons learned, die ich da mitgenommen habe oder auch ich von Kollegen gesehen habe, ist, Security ist ein Gemeinschaftsprojekt. Es funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten. Und damit meine ich nicht nur die ganzen Security-Menschen in einer Firma untereinander, sondern auch die Security mit dem Software-Architekt oder mit dem, der den Code schreibt oder mit wem auch immer. Also es funktioniert nur, wenn alle gemeinsam das Ziel haben, etwas more secure zu machen. Das ist so die biggest lessons learned, die ich daraus mitgenommen habe, würde ich sagen, dass es halt ein Gemeinschaftsprojekt ist und dass man da gemeinsam dran arbeiten muss.
Du bist in einem großen Konzern. Ja. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie viele Leute beschäftigen sich denn mit Security?
Sehr unterschiedlich. Es kommt auch das Projekt drauf an. In meinem Projekt sind es, also insgesamt sind es irgendwie 80 Menschen, die alles machen, von Softwareentwicklung bis Projektmanagement. Und davon sind 3 Menschen Security-Menschen.
Immerhin. Genau.
Aber es gibt auch eigene Security-Abteilungen in unserem Großkonzern, die nur Dinge tun, um damit wir, also wir nutzen zum Beispiel das, was die entwickeln, nutzen wir dann, damit wir es leichter quasi haben. Da sitzen dann 100% Security-Menschen. Es kommt immer darauf an, wie groß das Projekt ist und wie hoch das Risiko ist, wenn das Projekt bessere oder schlechtere Security hat.
Ja, wobei in eurem Business wahrscheinlich sehr viel sicherheitskritisch ist, könnte ich mir vorstellen.
Ja. Wobei, also das, was sicherheitskritisch ist, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man über Transport spricht, weil viele Menschen das dann immer mit Safety und Security durcheinander bringen. Also eine Safety, ich mache jetzt mal ein Autobeispiel, der Airbag geht auf, wenn man einen Autounfall hat und die Security ist, ein Hacker kann das Auto nicht dazu bringen, irgendwie in den Graben zu fahren.
Ja.
Deshalb, ja, sicherheitskritisch ist erstmal alles, weil wir natürlich nicht wollen, dass ein Zug entgleist oder dass ein Auto die Airbags nicht funktionieren zum Beispiel. Aus Security-Sicht ist aber nicht alles, was Safety-relevant ist, Security-relevant. Aber in der Bahnindustrie ist alles Safety-relevant, falls das Sinn ergibt.
Sehr gut.
schon. Du hast vorhin, es macht vielleicht auch wirklich Sinn, dass du es nochmal ein bisschen ausgeführt hast, weil du es vorhin am Rande so gesagt hast, schon mal diese Begriffe nochmal ein bisschen klarziehen oder trennen voneinander. Habt ihr denn als großer Konzern, na beide wahrscheinlich, egal ob Startup oder großer Konzern, auch viel mit so Behörden? Es war ja vorhin von der EU die Rede. So wie wir wissen, es gibt da jetzt auch ein Bundesamt, glaube ich, für Datensicherheit irgendwas. Habt ihr mit solchen Behörden auch viel zu tun? Überprüfen die irgendwie, ob ihr da sauber arbeitet?
Ja, also wenn man Dinge in Betrieb nehmen möchte, dann benötigt man dafür Zertifikate. Natürlich auch braucht Security ein eigenes Zertifikat. Und da müssen wir dann mit, ich sag jetzt mal, dem TÜV oder ähnlichen Instituten, die dürfen das dann abnehmen. Und dann dürfen wir Dinge verkaufen.
Der TÜV hört sich jetzt allerdings wieder mehr nach Safety an und weniger nach Security.
Die können auch Security, die haben auch eine Security-Abteilung quasi.
Ja, okay. Machen wir nochmal den Schwenk zurück. Ihr habt vorhin gesagt, ihr habt beide an der TU studiert, Informatik. Wenn ihr heute gefragt wird, kommt ja, Dominik, du hast vorhin auch erwähnt, dass ihr schon mal irgendwie, keine Ahnung, jemand habt, der eine Abschlussarbeit schreibt oder einen Doktoranden oder so. Welche Fähigkeiten, die ihr im Studium erworben habt, und ich meine Hard Skills wie Soft Skills, welche dieser Fähigkeiten aus dem Studium nutzen euch heute noch konkret?
Also, ich habe jetzt leider keine Zeile Code von Halogen geschrieben, muss man. Also ich wollte erst mal sagen, was ich nicht mehr gemacht habe, leider. Aber ich bin schon involviert in Produktentscheidungen, in Sicherheitsarchitektur immer noch sehr stark. Aber ich würde sagen, die meisten Sachen, die ich mache, habe ich jetzt nicht konkret gelernt. Aber die ganzen Soft Skills, die ich gelernt habe, sind natürlich extrem wichtig. Also resilient zu sein, Durchhaltevermögen zu haben. Also wirklich immer dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Das ist bei einem Startup extrem wichtig, wenn man das von null hochzieht. Ich musste aber ganz viele Sachen lernen, aber ich bin jemand, der sich nicht abbringen lässt von einer Entscheidung. Also ich habe ja nie zum Beispiel Vertrieb gelernt, Marketing oder irgendwie mit Investoren zu reden. Ich glaube aber, auch als Techniker kann man das lernen, wenn man sich ausreichend reinkniet. Man muss es nur machen und immer weitermachen, immer weitermachen.
Das versuche ich jetzt mal auseinanderzuhalten. Ja. Das sind ja vielleicht Wesensmerkmale von dir, das jetzt weniger was, was du im Studium gelernt hast? Oder würdest du schon sagen,
ist das... Doch, also ein Informatikstudium durchzustehen ist schon ein Skill.
Ja. Gerade, wenn man promoviert, würde ich sagen, ist das sehr viel Durchhaltevermögen.
Ja, danke. Das ist nett, dass du das sagst, aber ich glaube selbst im Bachelor schon. Also ich weiß noch damals, ich habe Wintersemester 07/08 angefangen. Und ich glaube, nach zwei Semestern waren die Hälfte der Leute weg. Ich glaube, wir haben als 90 Leute angefangen und dann waren irgendwie nur noch 40 übrig oder so.
Was war da passiert? Was schockt da so?
Die packen das halt nicht, die Mathe und so. Und Mathe? Das Durchhaltevermögen, okay. Das Lernen, der Zeitaufwand. Ich glaube, es ist immer noch so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht einfacher geworden ist. Ich habe ja immer noch viel Kontakt mit Professoren auch hier. Mhm. Und das ist halt so. Man will ja eine gewisse, sehr gute Qualität an Ausbildung haben. Und ich weiß auch zum Beispiel jetzt im Recruiting aus den letzten 6 Monaten, es ist nicht leicht, sehr gute Leute zu finden.
War es, glaube ich, nie. Aber ja.
Nein. Und es ist lustig, wie viele Leute wir jetzt am Endeffekt angestellt haben, in der Entwicklung meine ich jetzt ganz besonders, die wir schon irgendwie kannten.
Okay.
Weil wir wissen, was die können.
Ja.
Und viele, die sich so beworben haben, leider war da nicht. Quantität war gut, Qualität war extrem schlecht. Mhm. Und die meisten von denen haben halt keinen Master in Informatik von der TU Braunschweig.
Interessant.
Und ja, es ist schon ein Qualitätsmerkmal, an einer technischen Uni einen Master zu machen. Also da braucht man Durchhaltevermögen. Um jetzt zurückzukommen zum Softskill, wer das schafft, der zeigt, dass er sich durchboxen kann durch alles.
Interessant und das ist wichtig.
Ja, extrem. Also im Startup ist es das Nonplusultra.
Gruß an die beiden Alumni, mit denen ich in der allerersten Podcast-Folge gesprochen habe. Wir haben im Vorgespräch uns dazu schon mal ausgetauscht. Da hatten wir mit Okapi Orbitz geredet und selbstverständlich kennt Dominik auch die Gründer dieses Unternehmens. Nele, wie ist es bei dir? Woran erinnerst du dich noch aus dem Studium oder würdest du sagen, das ist immer noch nützlich für mich?
Ich würde einen ähnlichen Punkt aufgreifen, aber ihn anders interpretieren. Der Bachelor, zumindest als ich ihn damals gemacht habe, es gab sehr viele Pflichtveranstaltungen, man konnte kaum etwas wählen. Und natürlich interessiert einen nicht jede Pflichtveranstaltung, aber man musste halt irgendwie durch. Und genau diesen Punkt, dass ich da irgendwie durch musste und das mal gehört habe und auch mal verstanden habe, also so gut, um es irgendwie zu bestehen, der hilft mir jetzt, Dinge besser einordnen zu können. Und dann fällt es mir viel leichter, mich in das Thema nochmal einzuarbeiten oder da jetzt mit einem Security-Blick quasi drauf zu gucken. Und dafür bin ich dem Bachelor sehr dankbar, dass man da einmal durch alles gefühlt durch musste, was ich in dem Moment nicht war, aber jetzt im Nachhinein schon. Und im Master konnte man ja alles wählen, wie man wollte, mehr oder weniger. Und da habe ich halt nur Security und maschinelles Lernen Vorlesungen gemacht. Und das war halt richtig cool, wenn man coole Dinge gemacht hat und auch sehr theoretische Dinge gemacht hat. Und das ist einfach super sinnvoll jetzt für meinen Job, weil ich genau dieses Wissen brauche. Zu den Soft Skills, ja, ich würde sagen, einfach Durchhaltevermögen und zu entwickeln, woran man sich interessiert, ist das Wichtigste im Master. Also wenn man in einem Bereich arbeitet, den einem persönlich interessiert, dann macht die Arbeit auch ein bisschen mehr Spaß. Und wenn man da schon im Master merkt, was einem Spaß macht, dann ist das Leben irgendwie ein bisschen netter.
Na und kommunikatives Geschick doch, ne? Du hast doch vorhin gesagt, ich falte mal allen auf den Senkel und Dominik hat vorhin gesagt, mit Investoren reden oder mit anderer Schlag von Mensch und so. Da wird es sicherlich auch drauf ankommen, wie man sich ausdrückt, welche Überzeugungskraft man besitzt. Eigenschaften, die ich jetzt klischeemäßig InformatikerInnen gar nicht so unbedingt zuschreiben würde.
Also natürlich gibt es auch die ganzen Skills, über die wir gerade nicht reden. Sowas wie logisches Denken, strukturiertes Arbeiten und natürlich die ganzen inhaltlichen Sachen, die man lernt. Ne? Die sind immer noch tagtäglich irgendwo wichtig, würde ich sagen. Aber sie treten in den Hintergrund, weil sie einfach funktionieren, glaube ich.
Ja, kann gut sein.
Also.
Sonst hätte man es vielleicht auch gar nicht geschafft, wenn man nicht logisch denken kann. Ja. Weiß ich nicht, wie weit man in so einem Informatikstudium kommt.
Oh ja.
Okay. Wir sind sehr weit voran schon. Ich muss euch wie allen noch die berühmte Abschlussfrage stellen. Wenn ihr euch einen idealen neuen Kollegen, eine Kollegin backen könntet, was für ein Profil müsste dieser Mensch mitbringen?
Ich kann ja mal anfangen, dann vervollständigst du, weil du ja auch einstellst. Also ich stelle mich ein.
Ja, genau, das setzt mir theoretisch
bei dir. Ich kann ja erstmal mir einen idealen Kollegen wünschen. Mhm. Die Person hat auf jeden Fall irgendwie Grundwissen, ob das jetzt durch ein Studium ist oder durch selbst erlernt, ist mir persönlich egal. Da hat dann vielleicht HR eine andere Meinung zu.
Grundwissen wozu, nochmal ganz klar?
Bereich Cyber Security. Also irgendwie, was ist das, was sind das die Ziele, bla. Das Wichtigste für mich ist, dass die Person Interesse hat an dem, was sie tut. Und alles branchenspezifisch lernt man eh im Job. Also niemand erwartet, wenn du in eine neue Branche kommst, dass du die ganzen Details schon kennst, weil wie willst du die kennen, wenn du da noch nie drin gearbeitet hast? Von daher, wenn man willig ist, etwas zu lernen und Interesse daran hat und Dinge vielleicht aus einer anderen Branche schon kennt und dann die Ähnlichkeiten und die Unterschiede sieht, das sind so die wichtigsten Eigenschaften. Und natürlich, dass die Person charakterlich ins Team passt, das ist immer wichtig.
Ja, sich also im Umkehrschluss schon mal ein bisschen schlau gemacht hat zu eurer Corporate Culture.
Ja.
Mhm. Dominik nickt.
Ja. man muss vielleicht vorneweg sagen, ich stelle in allen Bereichen ein. Das ist dann nicht nur Entwicklung. Ne? Also wir stellen auch in Sales, in Marketing, in Copywriting, in UI-Design und so weiter ein. Und in dem On-Site-Interview, also Vor-Ort-Interview, was wir machen, nehme ich immer aus den Bereichen natürlich jemanden dazu, der das Thema gerade irgendwie mitbearbeitet. Aber vorneweg, vor diesem Vor-Ort-Interview gibt es immer eine Sache, die ich alleine mache. Und zwar, das ist ein Kennenlern-Call von einer halben Stunde. Also jeder, der sich bewirbt, macht mit mir alleine einen Kennenlern-Call. Und die meisten Leute sind ein bisschen verwundert darüber, was ich dann da frage, weil da geht es eigentlich so gut wie gar nicht um Hard Skills, weil die stehen alle im Lebenslauf. Also was soll ich die nochmal fragen? Das habe ich ja schon gesehen, sonst hätte ich ihn ja gar nicht zum Call eingeladen. Sondern ich frage sehr viel so Soft-Skill-Fragen, sehr offene Fragen, um zu gucken, ob es ein Culture-Fit ist, also Company-Culture-Fit. Passt der in unser Team? Passt der zu unseren Werten? IT-Sicherheit ist immer politisch. So, hatten wir ja schon ausreichend, glaube ich, heute immer wieder angeschnitten. Und keine Ahnung, wenn jemand zum Beispiel die Europäische Union nicht so toll findet, dann ist das kein guter Kandidat für unser Unternehmen. Und ich frage dann ganz platt, was hältst du von der EU? Und wenn die falsche Antwort kommt, dann gibt es kein weiteres Interview, weil ich brauche nicht jemanden, der nicht die grundlegend gleichen Werte vertritt im Unternehmen. Ne?
Interessant. Ja, und bestätigt das, was Nele sich im Grunde auch wünscht, dass es nicht nur zu den Aufgaben passt, sondern auch zum Team und zu den Werten, die Umgebung mit definieren. Okay. Weit vorangeschritten die Zeit, meine Dame, mein Herr, das war ziemlich spannend mit euch, auch wenn wir vieles jetzt nur angerissen haben, aber es ist offensichtlich viel dunkel auf unserem Erdball, also auch im Internet, und deswegen freue ich mich, dass es euch gibt, und ich wünsche euren Kolleginnen und euch viel Spaß und vor allen Dingen viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit. Und ich spreche jetzt einfach mal die Hoffnung an die Hörerinnen und Hörer zu Hause aus, dass wir uns vielleicht alle zusammen vornehmen, bei aller Freude über die Smart Devices, die wir so alle haben, und Apps und die Automatisierung, die im Gange ist, dass wir uns alle vornehmen, nicht aufzuhören, wachsam zu bleiben und auch mal kritisch zu denken, wie ihr das auch tut tagtäglich in eurem Job. Wer weiß, am Ende wird wie bei Dominik und bei Nele sogar ein Beruf daraus. Also, Dankeschön, dass ihr da wart, ihr beiden. Und ja, allen da draußen, stay safe. Tschüss, ihr zwei.
Ciao.
Ciao.
Das war All Lost in the Supermarket. Gespräch mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Alborn, Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt wieder reinhören. Wir produzieren ständig neue Folgen und auch gerne weitererzählen unter euren Freunden und Kommilitonen. Denn wir sind ein Netzwerk, eine Community, eine TU Braunschweig.